Direction Future. Direction Future. Der Podcast von Johnson & Johnson mit zukunftsweisenden Ideen und Ansätzen für ein besseres Morgen. Mit Tanja König.
In der heutigen Episode sprechen wir über das ewige Leben. Hier im Studio begrüße ich Stefan Sigrist. Er ist Zukunftsexperte und Gründer des Think Tanks Wire. Hallo Stefan.
Hallo Tanja.
Ebenfalls mit mir im Studio ist Urs Vögeli. Er ist Managing Director von Janssen.
Hallo.
Hallo Urs, hallo Stefan. Ja, und bevor wir in die Diskussion gehen, hören wir uns doch zuerst unsere Reportage an. Ein Mädchen, das 2018 in der Schweiz geboren wurde, hat eine Lebenserwartung von 85 Jahren. Das ist im Vergleich zum 19. Jahrhundert immens. Damals wurde ein Mädchen lediglich 47 Jahre alt.
Auch früher gab es schon Menschen, die sagen wir 80, 90, vielleicht auch 100 Jahre geworden sind. Es ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass Leute nicht früher sterben, die hat sich verändert.
Wir Menschen leben tendenziell länger. Warum ist das so?
Früher ist man an einer Wunde gestorben. Im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel sind die meisten Soldaten an Infektionen gestorben, nicht an Schüssen an sich. Das können wir mit einfachen, billigen Produkten heutzutage, mit Antibiotika zum Beispiel, verhindern.
Das war Thomas Villiger. Er ist Dozent für Biotechnologie an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Die Medizintechnik gehört mittlerweile zu den innovativsten Branchen überhaupt. Dabei geht es längst nicht mehr nur darum, Krankheiten zu bekämpfen, sondern darum, unser Leben zu verlängern. Impfungen, Antibiotika, moderne Hygiene. So halten wir den Sensemann hin. Zeigt unser Herz Schwäche, helfen wir mit Medikamenten nach. Wenn das nicht hilft, kommen Transplantationen zur Hilfe.
Das sind Innovationen und Techniken, die nicht von heute auf morgen kommen. Also diese Xenotransplantation, also vom Tier in Mensch, das hat man schon früher versucht. Ich glaube, vielleicht kennt man da noch Frankenstein, wo man da sogar Hirne versucht zu versetzen. Ich glaube, das ist wirklich einer der Quantensprünge in der Medizin.
Die große Frage also, sind wir Menschen bald auf dem Weg zur Unsterblichkeit?
In den letzten Jahrzehnten gab es nicht wirklich ältere Leute als 120 Jahre. Ich glaube, das ist immer noch der Rekord heutzutage. Das hat verschiedene biologische Gründe, wieso das nicht ewig weitergehen kann. Das ist sehr komplex und wenn man älter wird, fährt dann das ganze System Mensch einfach schneller auseinander. Und irgendwo hat das biologische Grenzen. Ich denke nicht, dass wir das in den nächsten oder in diesem Jahrhundert zumindest wirklich lösen können.
Zukunftsfrohe und optimistische Visionäre haben sich dieser Herausforderung längst angenommen. Sie arbeiten mit Hochdruck daran, den alten Menschheitstraum des ewigen Lebens zu verwirklichen. Da ist zum Beispiel der Internetinvestor Peter Thiel, der eine klare Haltung gegenüber dem Tod hat. Seiner Ansicht nach kann man sich zum Tod auf dreierlei Weise verhalten. Man akzeptiert ihn, man leugnet ihn oder bekämpft ihn. Das Silicon Valley mausert sich zum Paradies des ewigen Lebens. Eine klare Einstellung scheint sich dort bei den Superreichen breit gemacht zu haben. Während junge Menschen davon träumen, reich zu sein, träumen reiche Menschen davon, jung zu sein. So investieren immer mehr Milliardäre ihr Vermögen in Startups, die sich zum Ziel gesteckt haben, das Leben zu verlängern. Jeff Bezos, Elon Musk, Larry Page, sie alle pumpen Millionen in die Forschung. Sie alle lassen an der Unsterblichkeit tüfteln.
Das ewige Leben ist sicher wichtig für diese, sagen wir, Milliardäre, weil sie schon alles haben. Was will man noch mehr, wenn man so ein schönes Leben hat? Man will natürlich länger leben. Ich denke, die wollen auch sehr vorausschauend sein, dass sie da vielleicht auch sich selbst verwirklichen können, dass sie einen Beitrag leisten können zum Fortschritt des Menschen.
Kann auch die Schweiz im innovativen Feld des Gesundheitswesens mithalten?
Ja, ganz klar, die Schweiz ist ein Hotspot für Pharmaforschung, aber auch Grundlagenforschung. Da gibt es sehr viele gute Universitäten wie die ETH Zürich, die Uni Bern. Und ich denke, es gibt fast kein anderes Land, das alles zusammenbringt. Das heißt, sehr viele Forscher, sehr viel Erfahrung auch. Da braucht es sehr viel Erfahrung dazu. Und natürlich auch das Kapital.
Die Suche nach dem ewigen Leben ist kein Phänomen der Neuzeit. Was neu ist, ist die uns heutzutage zur Verfügung stehende Innovationskraft. Was neu ist, ist der Antrieb einzelner Menschen und Unternehmen. Doch mit welchen Innovationen ist im Gesundheitswesen zu rechnen? Was passiert mit einer Gesellschaft, in der alle älter werden oder gar unsterblich sind? Und können unsterbliche Menschen überhaupt glücklich sein? Wir haben es in der Reportage gehört. Dank der Forschung leben wir gesünder und länger. Und bahnbrechende Innovationen werden vorangetrieben. Wohin die Reise gehen könnte und ob wir jemals unsterblich werden, darüber rede ich mit meinen Gästen. Ja, machen wir doch mal ein Gedankenexperiment. Ein magischer Trank ermöglicht es, dass wir ab morgen alle unsterblich sind. Welche positiven oder negativen Auswirkungen würde es haben, Stefan?
Ja, ich glaube, es würde zunächst in einer großen Party münden, wo wir das alle feiern würden. Und dann, glaube ich, auf den ersten Blick könnte es durchaus dazu beitragen, dass man etwas entspannter die Dinge angehen kann, weil man mehr Zeit hat. Aber relativ schnell würde es in einem totalen Chaos und in absoluter Anarchie enden, weil es beispielsweise Ressourcenkämpfe geben würde und, glaube ich, zusätzlich die Menschen mit einer sehr hohen Unzufriedenheit konfrontiert würden. Wir wissen das eigentlich aus der griechischen Mythologie. Die Götter, die ja unsterblich waren, hatten sehr viel Streit, waren nicht besonders zufrieden und deshalb ist eben genau die Endlichkeit des Lebens das, was dem Ganzen den Wert verleiht.
Das heißt, wir Menschen möchten gar nicht unbedingt ewig leben.
Doch, ich glaube, wenn man das individuell beantwortet, dann möchte selbstverständlich jeder Mensch, zumindest die, die das Leben genießen können, so lange wie möglich leben, das ist klar. Aber auf den zweiten Blick, glaube ich, wenn man sich das dann ernsthaft überlegt, dann kommt man schon zum Schluss, dass die Verlängerung des Lebens gar nicht die eigentliche Qualität des Lebens ausmacht.
Ja, Urs, hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, dass du einmal ewig leben wirst?
Ja, ich mag mich gut erinnern, das erste Mal, als ich mir diese Frage stellte, war nach der Beerdigung von einem Verwandten, hat mir meine Mutter erklärt, dass nach dem Tod geht diese Person in den Himmel und lebt ewig. Und ich weiß noch, meine Gedanken als Kind waren, das ist ja schon extrem lang. Und ich fand es eher etwas beängstigend. Was macht man denn so lange in einer Ewigkeit?
Was hat dich denn so abgeschreckt?
Ich glaube, das ist dieses Grundprinzip, oder? Dadurch, dass etwas abgeschlossen ist oder begrenzt ist, hat es auch eine Wertigkeit. Das ist eigentlich ein ökonomisches Prinzip und ich glaube, das sehen wir in der Lebenszeit genauso.
Also dann gibt es fast keine Vorteile.
Ich glaube, Stefan hat das vorher schön gesagt. Die Vorteile sind vielleicht eher auf der individuellen, kurzfristigen Ebene, aber sobald man es etwas längerfristig oder auf einer Makroebene anschaut, sehen wir doch mehr Nachteile als Vorteile.
Mhm. Vielleicht einen kurzen Ball nochmals an dich, Stefan. Ich habe vorhin gefragt, was sind so die Auswirkungen, die negativen? Kannst du da vielleicht noch ein bisschen konkretisieren?
Ja, eben nicht. Das würde ich auch nochmal anknüpfen. Es hat mit der Wertigkeit des Lebens zu tun, die dann verloren geht, wenn es unendlich verfügbar ist und gleichzeitig im Versuch, das Leben zwingend zu verlängern, gibt es natürlich ein Risiko, dass man sich beispielsweise Eingriffen aussetzt, die nicht unbedingt zur Lebensqualität dann auch wieder beitragen. Man weiß zum Beispiel von den Studien, dass Menschen, die onkologische Therapien erhalten hatten, die zwar sie dann nur ein paar wenige Monate das Leben verlängert haben, aber unter den Einschränkungen, dass sie Schmerzen hatten, dass oftmals dann gesagt wurde, hätte ich das gewusst, hätte ich das vielleicht eher nicht gemacht. Und ich glaube, es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, wenn jemand 120, 130 Jahre alt werden kann, wenn das alles mit einer gewissen Freiheit verbunden ist. Aber wenn es dann eben quasi mit hohen Einschränkungen verbunden ist, die man leisten muss, mit medizinischen Therapien, die eben vielleicht nicht unbedingt gut sind, dann stimmt die Gesamtbilanz nicht. Und man muss schon auch aufpassen, es gibt natürlich keine gesamtheitliche Antwort, das ist auch eine individuelle Frage. Aber es wird dort für ein solidarisches Gesundheitssystem natürlich relevant, wo man die Frage dahin setzt, wo stellen wir die Ressourcen tatsächlich hin? Und ich glaube, es gibt ganz viele große Herausforderungen, die wir in den nächsten Jahrzehnten zu lösen haben, die nicht primär mit der Verlängerung des Lebens zu tun haben, sondern eben mit der Erhöhung der Lebensqualität auf dem Weg zum Älterwerden. Und dann auch eben zu akzeptieren, dass der eine Mensch vielleicht auch mit 70 Jahren zufrieden ist und andere durchaus das natürlich länger haben möchten. Und diese Flexibilität zu ermöglichen, ist einer der Innovationsansätze für ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem. Es ist nicht die Technologie allein.
Urs, erlebst du so im Berufsalltag eine Tendenz, dass immer mehr Menschen den Wunsch verspüren, das Leben noch länger zu verlängern oder noch stärker zu verlängern?
Ja, das erlebe ich fast jeden Tag, oder? Wenn wir natürlich schauen, die medizinische Forschung hat in den letzten Jahrzehnten exponentielle Fortschritte gemacht. Und das weckt Hoffnungen. Es weckt vor allem Hoffnungen bei Personen, wenn sie einen Schicksalsschlag haben, oder? Wenn du mit 30 eine Krebsdiagnose hast, Pankreaskrebs, irgendetwas, was sehr schwierig zu behandeln ist, dann willst du eine Hoffnung. Und dafür sind wir auch da. Das ist der Kern von unserem Geschäft, das anzuschauen und Lösungen zu finden, wie dieses Leben verlängert werden kann, wie Krankheiten geheilt werden können, aber auch wie Lebensqualität gesteigert werden kann beim Längerleben.
Wir Menschen werden älter. Wenn wir das gesellschaftlich anschauen, welche Auswirkungen sind wir da, Stefan?
Ja, wir sehen natürlich einerseits eine politische Machtverschiebung. Wir wissen seit vielen Jahren, dass die durchschnittliche Lebenserwartung steigt und dass vor allem eben die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer jetzt nach oben geht. Und das hat in diesem Sinne dann eben Konsequenzen für politische Machtverhältnisse, auch für die Gesellschaft. Man weiß tendenziell, dass ältere Menschen mehr Erfahrung mitbringen, auch etwas vorsichtiger sind. Und das heißt im Umkehrschluss natürlich vielleicht weniger mutig. Und gerade im Kontext auf die Transformation, die vor uns stehen in Richtung von Nachhaltigkeit, in Richtung von digitalen Lösungen, aber natürlich auch im Kontext von neuen Gesundheitslösungen, kann das durchaus auch dazu beitragen, dass eine viel ältere Gesellschaft weniger agil mit diesen Fragestellungen umgeht, umgekehrt vielleicht auch etwas besonnener. Also es hat ganz viele Fragestellungen und vielleicht auch generell noch durch die Tatsache, dass wir älter werden, verschiebt sich natürlich die Lebensplanung im Gesamten. Es geht also nicht nur um die Jahre 65 plus, sondern wir haben schlicht und einfach mehr Zeit. Wir können Kinder später bekommen, Ausbildungen später machen und haben eigentlich mehr Flexibilität, unser ganzes Leben zu gestalten. Das ist natürlich eine riesige Chance, die sich mit diesem längeren Leben auftut und natürlich fundamental zur Lebensqualität beiträgt.
Wir haben es vorhin kurz von Urs gehört, die Menschen erwarten schon, dass die Medizin, das Gesundheitssystem längere Leben ermöglicht. Also das Gefühl ist, dass es da ein Druck entsteht für die Forschung, für Unternehmen im Gesundheitswesen, dass sie da mehr mit neuen Lösungen kommen.
Ich glaube, der Druck kommt vor allem dadurch, dass man das Gefühl hat, die Medizin funktioniert wie eine Ingenieursdisziplin und der Körper gewissermaßen wie eine Maschine. Und dieses Bild ist ja schon älter, das kommt eigentlich aus dem 17. Jahrhundert, wo man schon den Menschen als Mensch-Maschine definiert hat. Und es ist kein Zufall, dass genau dieses Bild jetzt auch durch das Silicon Valley wiederkommt, wo man gewissermaßen den Körper eben als Maschine versteht. Und wenn dieses Rädchen kaputt ist, dann ersetzt man es halt. Und das ist genau dieser Ansatz. Und ich glaube, hier entsteht eine Erwartungshaltung, dass man eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, wenn man dieses Medikament nimmt, dann funktioniert es. Und wenn man diesen Eingriff macht, aber so funktioniert es nicht. Und ich glaube, hier muss man ein realistisches Bild schaffen, weil man es, wir haben es im Einstieg gehört, mit hoher Komplexität zu tun hat. Und ich glaube, die Leute erwarten weniger jetzt, dass alle 130 Jahre alt werden, aber sie brauchen natürlich eine realistische Einschätzung, bei welchen Krankheiten man wie helfen kann. Und hier eröffnen sich natürlich auch neue Handlungsfelder. Wir haben einstiegs gehört, Antibiotika. Klar, eine wesentliche Grundlage, aber wir wissen, dass wir ein grosses Problem haben mit Antibiotikaresistenzen. Das heißt, das Szenario, dass wir auch wieder an Lungenentzündungen sterben könnten, ist nicht so weit weg. Und hier, glaube ich, liegt eine der grossen Herausforderungen, dass man auch eben die Qualität im Alterungsprozess selbst optimieren kann und diesen Standard halten kann. Und ich glaube gar nicht so stark, die Erwartung, 150 Jahre alt zu werden, das sind die Milliardäre, die eben sehr stark dieses technokratische und einseitige Verständnis hat, das vielleicht gar nicht so förderlich ist.
Urs, ich sehe, du nickst. Möchtest du da was dazu beitragen? Also bist du einverstanden?
Ja, ich bin absolut einverstanden, weil klinische Forschung, oder? Man nimmt dann Statistiken, man macht Durchschnittswerte, das erzeugt eine Erwartung, oder, von der Gesellschaft. Aber wir sind Individuen. wie dann etwas wirkt, wie etwas auf deinen Körper wirkt, das ist wieder sehr individuell. Und diese individuelle Therapie oder dieses Patientenzentrierte müssen wir in der Zukunft deutlich besser abbilden können, wie wir behandeln, wie wir vergüten, wie wir mit Risiken umgehen. Wir sind eine sehr risikoaverse Gesellschaft, alle wollen das Beste für sich, aber kein Risiko tragen. Aber das Risiko gehört eben auch dazu, zum Älterwerden.
Ja, und ich glaube, genau in diesem Kontext eben geht es auch darum, eine Balance zu finden, wie wir mit diesen Risiken umgehen. Wir wissen ja beispielsweise jetzt über immer mehr Dinge, die unserem Alltag auch gefährlich sein können. Also wir haben herausgefunden, rotes Fleisch essen beispielsweise ist mittlerweile ähnlich eingestuft wie das Rauchen. Wir haben viele Informationen, dass auch beispielsweise heißer Tee trinken kann das Risiko für Speiseröhrenkrebs erhöhen. Also je mehr, dass wir Bescheid wissen über Risiken, desto mehr Gefahren gibt es. Und jetzt kann man sagen, ja gut, also wir wollen das alles ausmerzen, aber wo leben wir dann noch? Und ich glaube, es geht auch darum, eine Balance zu finden, wo Lebensqualität auch mit Genuss zu tun hat, der nicht in jeder Hinsicht nur einem längeren Leben dient, sondern eben der Qualität. Und die hat eben mehrere Dimensionen, also eine medizinische, aber auch eine psychologische und letztlich auch eine gesellschaftliche. Und die Aufgabe, glaube ich, und da sehen wir auch viele Fortschritte, auch der Life Science Industrie, ist, dass man diese verschiedenen Dimensionen auch in dieser Qualitätsmessung abbilden kann. Mhm. Und das ist Innovation.
Und du hast erwähnt, eben rotes Fleisch ist fast so schlimm wie Rauchen. Das heisst, wir haben doch eine große Verantwortung bei uns auch, indem wir uns vielleicht besser ernähren, genügend schlafen.
Definitiv. Und ich glaube, das ist eines der großen Learnings der Corona-Krise. Wir haben ja einerseits eben diesen fundamentalen Durchbruch mit der mRNA-Impfung gehabt. Da muss man klar sagen, da war die Medizin oder die pharmakologische Medizin war ein Game-Changer im eigentlichen Sinn. Und dennoch hat es nicht gereicht. Es geht um das Verhalten. Also wir müssen Abstand halten, wir müssen Rücksicht nehmen aufeinander. Und bei vielen dieser nächsten Krankheiten, wir machen gerade ein neues Buch, das heißt Slow Pandemics, und diese langsamen Pandemien sind die sogenannten nicht übertragbaren Krankheiten, also Fettleibigkeit und Diabetes oder eben Bewegungsmangel und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die sind enorm groß, sie kommen langsam und wir werden die nicht mit pharmakologischen Mitteln alleine lösen können, die sind einen wichtigen Beitrag, aber es geht auch darum, eben das Verhalten im Alltag zu ändern.
Also das eine ist Eigenverantwortung, trotzdem verdanken wir unsere höhere Lebenserwartung auch Innovation und die Schweiz hat ja gute Forschungsinstitute. Weshalb gibt es in der Schweiz so viel Innovation?
Wir haben sehr gute Rahmenbedingungen, wie wir es vorher auch im Beitrag gehört haben, in der Schweiz. Wir haben die Talente, wir haben offene Grenzen, das ist sehr, sehr wichtig. Wir haben Schutz des geistigen Eigentums, was wichtig ist. Es muss sich lohnen, Innovation zu betreiben. Und das ist alles sehr, sehr wichtig. Und schlussendlich haben wir auch das Kapital. Was mir ein persönliches Anliegen ist, dass wir dem weiter Sorge tragen. Wenn wir uns auf diesen Erfolgen ausruhen, dann wird es brandgefährlich, weil viele andere Länder haben das Erfolgsmodell der Schweiz analysiert, versuchen es zu kopieren. Und nur wenn wir wirklich auf unseren Zehenspitzen stehen und weiterhin in diese Rahmenbedingungen investieren, sind wir auch in 50 Jahren noch so innovativ, wie wir es heute sind.
Welchen Beitrag an die Forschung sollen und müssen Unternehmen tätigen?
Ja, die Unternehmen müssen sehr viel investieren in Forschung und Entwicklung, gerade im Gesundheitsbereich. Das ist ein Hochrisikogeschäft. Von 10'000 Ideen, 10'000 Molekülen am Anfang in der Forschung kommt ein einziges am Schluss als Medikament heraus. Das bedeutet, wir investieren etwa 20% des ganzen Umsatzes direkt in Forschung und Entwicklung. Und wir haben es ja auch wieder Beispiel Corona gesehen, dieses Risiko. Wir hatten eine Zeit lang, gerade 3-4 Monate nachdem die Pandemie begann, da waren über 150 Firmen, Kooperationen mit Unternehmen und Universitäten am Erforschen von Impfstoffen. Am Schluss haben es dann 3-4 geschafft.
Also es wird viel geforscht, wie du sagst. Welche Innovation aus der Schweiz beobachtest du denn gerade?
Ja, zuerst müssen wir sagen, Innovation kennt keine Ländergrenzen. Die meisten dieser Forschungsprojekte, die sind international. Ja, wir machen Studien international, Forschungszentren, die sind vernetzt und so weiter. deshalb ist es ja auch so wichtig, dass die Schweiz weiterhin diese Offenheit in der Forschung mit anderen Ländern hat, weil Forschung und Innovation kennt keine Grenzen. Aber wir haben hier natürlich Top-Institutionen, die an ganz diversen Innovationen forschen. Wir sehen, das Interessante ist natürlich dieses Disziplinenübergreifende. Wenn Medizin und Technik und Artificial Intelligence, Big Data, die ganze Digitalisierung sich beginnt zu vernetzen, das sind ganz neue Approaches, neue Lösungen für medizinische Probleme nötig. Und in dieser Verbindung, in diesen Partnerschaften liegt meiner Meinung nach ganz viel Innovationskraft für die Zukunft.
Ja, und das kann man, glaube ich, eben auch nochmals etwas größer denken, weil eben einerseits haben wir darüber gesprochen, dass der Gesundheitssystem verschiebt sich in den Alltag. Wir haben viele Krankheitsbilder, die im Alltag entstehen und auch dort behandelt werden müssen. Und das heißt, viele Industrien, die heute noch gar nicht mit Gesundheit zu tun haben, haben es aber sehr wohl. Immobilienentwickler, Architekten, wir haben gesehen, Häuser, die gewisse Qualitäten mitbringen, offene Fenster, Durchlüftung, die fördern die Gesundheit. Das Gleiche natürlich bei der Ernährung, das Gleiche bei der Mobilität. Also wir sehen hier eine Ausweitung dieser Netzwerke und auch da hat natürlich die Schweiz eine Riesenchance, weil wir ja nicht nur die Stärke in den Life Science haben. Und ich würde aber sehr stark dafür plädieren, dass wir den Begriff Innovation eben nicht mit Technologie nur gleichsetzen, sondern wir wissen eigentlich aus der Definition, die Innovation findet dann statt, wenn sie einen Nutzen stiftet für den Patienten, aber auch für die Gesellschaft. Und ich glaube, hier muss man auch vom Endprodukt oder vom Nutzen her denken. Und natürlich am Anfang steht die Grundlagenforschung, die auch scheitern kann. Und deshalb auch braucht es diesen Portfolioansatz. Aber eben es ist wichtig, dass nicht alles, was technisch machbar ist, automatisch auch eine Innovation ist. Manchmal findet man es erst mit der Zeit hinaus. Und manchmal kann man aber auch durchaus von Beginn weg überlegen, wo wird jetzt ein Mehrwert gestiftet für einen Menschen im Alltag oder eben für die Gesellschaft. Und dieses breitere Verständnis wäre, glaube ich, auch im internationalen Kontext eine Chance, wie wir uns positionieren können. Weil wir haben andere Stärken als das Silicon Valley. Wir haben keine Hochrisikoinvestoren und Venture Capital Strukturen. Wir haben auch nicht 9x Milliarden Menschen. Aber die Stärken, die wir haben, sind genau in diesen Netzwerken. Und hier, glaube ich, kann die Schweiz sehr viel machen, wenn wir das jetzt weiter in diese Richtung vorantreiben, auch mit dieser Leidenschaft, die wir in den letzten Jahrzehnten gehabt haben. Das ist eine wichtige Voraussetzung.
Du hast das Silicon Valley angesprochen, die andere Kompetenzen hat, als wir hier in der Schweiz haben. Trotzdem, inwiefern profitiert eine Gesellschaft davon, dass die Milliardäre dort zum Beispiel an der Unsterblichkeit forschen?
Ja, im besten Falle werden Beiträge gelöst, wie beispielsweise zelluläre Prozesse sich verändern und so natürlich dieses Wissen auch wieder der Allgemeinheit zugutekommt. Aber sehr oft war es eben so, dass diese Forschungsinstitutionen zwar finanziell wahnsinnig gut ausgestattet waren, aber das Wissen auch nicht geteilt haben. Und wenn sie das nicht machen und letztendlich nur eine Kommerzialisierung im Hintergrund steht, dann spielen halt die Mechanismen nicht, die Wissenschaft und die Forschung vorantreiben. Und natürlich muss man Innovationen patentieren können und auch davon profitieren. Aber ich glaube eben, dass mit diesem etwas einseitigen Ansatz, den das Silicon Valley eben geprägt hat, nicht primär nur Mehrwerte geschaffen werden.
Sprechen wir doch konkret über, was gerade gemacht wird. Zum Beispiel in der Krebsforschung entsteht gerade eine Therapieform, anhand welcher ganz einfach und generell gesagt Blutkrebs heilen kann. Und mit welchen weiteren Innovationen können wir in diesem Bereich rechnen?
Ja, sicherlich in der Onkologie, also in der Krebstherapie sehen wir schon eben dadurch, dass wir das Immunsystem und auch die Krebsbiologie, die Tumorbiologie besser verstehen, da erwarten wir wirklich in den nächsten Jahren, dass wir gewisse Krebsarten wirklich den Verlauf stoppen können oder vielleicht sogar gewisse Krebsarten heilen können. Aber natürlich auch das Beispiel, das wir jetzt erlebt haben, Vakzine, oder? Ganz neue Vakzine. Wir haben immer noch kein Vakzin gegen HIV zum Beispiel, RSV, Zika-Virus und so weiter. Aber auch Plattformen schaffen, mit denen wir flexibel reagieren können auf neue Vakzine. Das ist die Begeisterung, oder? Da sehen wir kurz- bis mittelfristig viel Hoffnung. Aber wir müssen auch sehen, es gibt Krankheiten, die verstehen wir nach wie vor sehr, sehr schlecht. Alzheimer, Depression, Schizophrenie, aber auch Stoffwechselerkrankungen, ein Diabetes ist hochkomplex und da müssen wir ehrlich sein, wir haben es noch nicht verstanden.
Du sprichst von Krankheiten, das sind ja eigentlich bereits die Auswirkungen vom Älterwerden. Wenn wir jetzt aber das Älterwerden an sich als eine Krankheit sehen und die vielleicht behandelbar wäre, wie David Sinclair auch schreibt, das würde das Ganze irgendwie umkrempeln.
Ja, eben, das ist dann fast ein bisschen Science Fiction, oder? Wo wir wirklich diese Alterung unserer Zellen stoppen könnten. Ich weiß persönlich nicht, wie realistisch das ist. Aber etwas, was wir, glaube ich, schon mittel- bis langfristig sehen werden, wir verstehen auch immer besser die individuelle genetische Prädisposition und wir können auch mittels künstlicher Intelligenz ableiten aus einer Genanalyse, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sage jetzt in 5 Jahren, an einer gewissen Erkrankung leiden werde. Und das führt dazu, dass man sich überlegt, wie können wir sogenannte Disease Interception machen, nämlich eine Krankheit behandeln, bevor sie ausbricht. Und da bin ich überzeugt, das ist etwas, was wir in den nächsten 10, 20 Jahren sehen werden. Das hat dann auch wieder ganz viele Folgefragen, ethische Fragen, Fragen der Finanzierung, des Risikos und so weiter. Aber diese Entwicklung ist meiner Meinung nach nicht aufzuhalten. Das rollt.
Also wenn wir da weitermachen und den Alterungsprozess verzögern müssen, müssen wir dann nicht auch mehr Innovationen in anderen Bereichen forcieren? Du hast es auch bereits angetönt, Stefan, eben zum Beispiel die Altersvorsorge oder die Ressourcenknappheit bekämpfen.
Absolut. Ich finde das Beispiel eben dieser prädiktiven Medizin sehr gut, weil das ist genau die Richtung, in die es geht und wo man eben auch vorausschauend dann Leid verhindern kann. Eben das Ziel ist ja gar nicht mal, dass man dann das Leben zwingend verlängert, sondern die Lebensqualität. Aber das Beispiel ist sehr gut aus genau diesem Grund. Gehen wir mal davon aus, eben wir sind in der Lage, individuell diese Risiken besser zu verstehen und auch mit individuellen Therapien das sehr viel effizienter zu behandeln. Und diese Beispiele sehen wir ja zuhauf. Die Konsequenz ist aber eine, die wir auch jetzt beobachten, je kleiner diese Patientenpopulationen werden, das ist eine einfache Milchbüchleinrechnung, desto teurer wird es auch. Und die Problematik ist natürlich heute, dass wir punktuell Eingriffe verrechnen und logischerweise sind solche Therapien teuer. Wir müssen aber, wenn wir das nachhaltig machen wollen, eben nicht nur den Kostenpunkt der Therapie selbst berechnen, sondern schauen, was bedeutet es, wenn ein Mensch nachher nicht x Jahre in der Rehabilitation ist oder gar nicht mehr arbeiten kann, sondern wenn er viel früher wieder quasi zurück in den Arbeitsprozess kommt. Also es braucht übergreifende Verrechnungsmethoden und das wirft dann auch einen ganz anderen Blick auf diese Finanzierbarkeit, ein Aspekt. Und der zweite natürlich eben hat mit der Frage zu tun, wie wir dann letztendlich das in andere Bereiche des Lebens reinbringen. Also eine technische Innovation erfordert verschiedene weitere Anpassungen in den Sozialsystemen und auch in der Gesellschaft. Und auch deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Netzwerke haben, wo die Forschung mit der Wirtschaft, der Politik und der Gesellschaft zusammenarbeitet. Und nochmals, hier ist die große Chance für die Schweiz. Meine Behauptung wäre, die Kerninnovation in den nächsten 20 Jahren wird nicht eine einzelne Technologie sein. Wir schauen immer auf diese Next Big Things. Aber die Kerninnovation ist eigentlich die Veränderung dieses Systems, dass es eben erlaubt, genau solche Therapieansätze weiterzubringen. Und das erfordert viel mehr oder noch mehr als die Kernkompetenzen, die wir heute schon aufgebaut haben.
Also du sagst eben not the next big thing. Trotzdem schauen wir mal wieder in die USA. Dort gibt es ja Forschende, die noch einen Schritt weiter gehen, Körper einfrieren, um in Zukunft Körper und Geist neu zu verbinden. Das nennt sich Kryonik. Worin liegt die Herausforderung dieser Innovation?
Ja, also ich meine eben, die Unsterblichkeit ist ein alter Menschheitstraum. Man macht sich dadurch zu Gott und die Idee, dass man sich da wie ein Stück Pulle-Schenkeli dann einfriert und dann wieder hervorholt, ist theoretisch vielleicht schön, aber ich sehe da wenig Potenzial und eben nochmals, ich glaube, es ist der falsche Fokus. Die Komplexität der Biologie ist wesentlich höher, als wir das so als eben in diesem Maschinenverständnis haben. Und das schließt halt eben nicht aus, dass man eine Leukämie frühzeitig erkennt und einem Menschen, der vielleicht mit 30 sterben würde, diese Lebensjahre schenkt. Aber die ganze Komplexität, ich glaube, wir begeben uns da auf einen Bereich, den wir nicht wirklich verstehen und der letztendlich Ressourcen auffrisst, die wir viel besser in andere Themen investieren würden, die nah am eigentlichen Leben sind.
Also Stefan sagt, es geht um Qualität und nicht Quantität. Urs, welches Ziel verfolgen den Pharmaunternehmen, ein besseres oder ein längeres Leben?
Die Antwort ist natürlich beides, aber das soll jetzt nicht platt klingen. Es kommt auch sehr darauf an, über welche Krankheit wir sprechen. Wenn jemand an Morbus Crohn leidet, chronisch entzündliche Darmerkrankung, da geht es um Lebensqualität. Wenn du 20 Mal am Tag auf Toilette musst, dann wollen wir eine Therapie, wo du das nicht mehr musst. Ja. Wenn aber jemand mit 30 an Pankreaskrebs erkrankt, dann will er überleben. Und dann nimmt er auch sehr viel Reduktion der kurzfristigen Lebensqualität in Kauf, damit er geheilt wird.
Also nicht ewig leben, aber besser leben. So, zum Abschluss, Urs. Als Vater erlebst du ja eine neue Generation, die heranwächst. Nimmst du das Älterwerden anders wahr, je älter du wirst?
Ja, schon ein bisschen. Also ich habe 3 kleine Kinder. Ich sehe, es ist unheimlich wertvoll, mit mehreren Generationen zusammenleben, weil dann erlebst du unterschiedliche Lebensjahre und es zwingt dich, dir gewisse wichtige Fragen zu stellen. Und mit meinen Kindern erlebe ich was ganz Neues, nämlich, dass die Zeit manchmal stillsteht, oder? Ich bin viel mehr im Moment und ich erlebe dann eine neue Qualität. Und das ist für mich so die Quintessenz, ja, von diesem Gespräch. Ja. Wir sind Getriebene, wir schauen so stark auf diese Quantität, noch länger, noch mehr. Und vielleicht sollten wir wirklich mehr auf das Wie, auf diese Qualität, auf den Moment uns fokussieren. Ich glaube, es wird uns allen gut tun.
Mhm. Stefan, wie siehst du das? Nimmst du es etwas lockerer?
Ja, also zum einen hat man natürlich schon eine andere Perspektive, wenn man sieht eben den Unterschied zwischen den Kindern und einem selbst. Und die Kinder, also unsere, finden mich wahnsinnig alt. Ich mich eigentlich weniger. Und das zeigt natürlich auch schon den Wert eben des Lebens, weil ich jetzt schon etwas weiter fortgeschritten bin und natürlich auch irgendwo gewisse Grenzen auftauchen. Und gleichzeitig haben wir schon auch Gespräche. Also die Kleinere ist 8, hat kürzlich gefragt, ja, also wenn ihr ja wisst, dass wir alle sterben müssen, warum habt ihr mich dann gemacht? Und dann haben wir natürlich genau auch über diese Fragen diskutiert. Und ich glaube, die Auseinandersetzung mit dem Wert des Lebens ist eben eine, die auch während des Älterwerdens wichtig ist. Die beginnt halt schon bei kleinen Kindern. Und ich glaube, eines der Ziele muss auch sein, dass wir uns diese Fragen laufend stellen, weil sie führt eigentlich zu einer Wertschätzung des Lebens im Alltag. Wir wissen ja nicht, ob wir beim Rausgehen von einem Ziegel erschlagen werden. Und ich glaube, dieses Bewusstsein für die Endlichkeit ist letztendlich eine Grundlage, um das, was wir haben, auch zu schätzen. Und das eben nicht nur aus medizinischer Perspektive. Und dafür sind die Gespräche in der Familie oder auch mit Freunden oder auch in einem Podcast wie hier, glaube ich, extrem wertvoll. Und ich glaube, wir sollten uns generell mit genau diesen Fragen der Endlichkeit noch sehr viel stärker auseinandersetzen.
Stefan Sigrist und Urs Vögli, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke.
Merci.
Direction Future. Der Podcast von Johnson & Johnson mit zukunftsweisenden Ideen und Ansätzen für ein besseres Morgen.
Ob auf Spotify, Google oder Apple, wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder bei Direction Future dabei seid.